Deutschlandfunk Interview.
Mit dem Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen, Andreas Bovenschulte von der SPD. Er ist uns nun von Radio Bremen zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Bovenschulte.
Schönen guten Morgen, Frau Engels.
Sie haben lange getagt. Über was wurde denn am meisten gestritten gestern?
Oh, wir haben lange über die Situation der Schulen diskutiert. Wir haben natürlich auch lange über die Regelungen während der Weihnachtszeit gesprochen. Das war manchmal eine Diskussion mit verstärkter Höflichkeit, aber am Ende, wie das immer der Fall ist, haben wir uns auf eine gemeinsame Linie verständigt.
Versuchen wir, einige Punkte zu überblicken. Es bleibt ja nun dabei, dass die Länder selbst auch bei Hotspots entscheiden, was sie tun. Also auch, wenn die Marke von 200 pro 100.000 in den letzten 7 Tagen überschritten wird. In Bremen liegt der Wert derzeit bei rund 155. Denken Sie trotzdem über Verschärfungen für Ihre Stadt nach?
Also wir haben ja jetzt erstmal Verschärfungen. Wir haben den partiellen Lockdown bis in den Januar hinein verlängert und wir haben verschärfte Kontaktbeschränkungen, wenn wir jetzt mal die Weihnachtszeit ausnehmen. Wir haben eine Maskenpflicht vorgesehen, auch für den gesamten Bereich privater Arbeitgeber, nicht nur im öffentlichen Raum. Also das sind ja Verschärfungen. Was wir jetzt nicht für Bremen haben, sind die Maßnahmen, die eintreten sollen, wenn die Inzidenz über 200 liegt. Wir liegen im Moment in der Stadt Bremen, glaube ich, bei 140 und im Land nochmal deutlich drunter, weil in Bremerhaven das Geschehen nicht so hoch ist. Also das ist für uns im Moment nicht so relevant, aber wir haben das natürlich genau im Blick. Wenn bei uns die Zahlen steigen, dann werden wir nochmal draufsatteln.
Eine Verschärfung soll ja für den Einzelhandel in Kraft treten. In großen Geschäften nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter. In kleinen Läden bleibt es bei einem Kunden pro 10 Quadratmeter. Das soll also den kleinen Boutiquen helfen, überhaupt noch wirtschaften zu können. Aber was soll das in Sachen Infektionsschutz bringen?
Naja, es soll eine Entzerrung von Kundenströmen bringen. Das ist ja ganz logisch. Wenn weniger Leute sich in einem Raum aufhalten, dann ist das Ansteckungsrisiko schon geringer. Das ist im Einzelhandel nach Lage der Dinge ja nicht extrem hoch, weil es eher flüchtige Kontakte sind und die Menschen nicht längere Zeit sich in den Räumen aufhalten. Aber ganz klar und liegt auf der Hand, je weniger Menschen in einem Raum sind, desto geringer das Infektionsrisiko.
Ja, aber wenn das Infektionsrisiko bei den bislang überall geltenden 10 Quadratmeter pro Kunde tendenziell zu hoch ist, dann gilt das doch auch für kleine Läden.
Naja, da muss man eben trotzdem lebensnahe Regeln finden. Wenn Sie bei kleinen Läden eine Quadratmeterbegrenzung von einer Person pro 20 Quadratmeter machen, dann haben Sie in kleinen Bäckereien, dann haben Sie in kleinen Fleischereien und ähnlichen Geschäften nur noch einen Kunde, der da rein kann. Das wäre wirtschaftlich nicht tragbar. Und dann haben wir gesagt, okay, man muss einen guten Kompromiss zwischen der Praktikabilität und dem Infektionsschutz finden in diesen Fällen.
Lebensnahe Regeln, das ist ein gutes Stichwort. Schauen wir auf den Bereich der Schulen. In Bremen gilt ja derzeit Maskenpflicht schon ab der 7. Klasse. Soll es darüber hinaus nun noch eine verschärfte Maskenpflicht geben? Und denken Sie auch über Wechselunterricht nach?
In Bremen haben wir ja die Situation, dass wir generelle Regeln haben. Dazu gehört, Sie haben es erwähnt, eine Maskenpflicht ab der 7. Klasse. Und wir haben im Moment auch nicht geplant, diese generelle Maskenpflicht auszuweiten. Aber was es natürlich in Bremen gibt, ist, dass wir uns jede einzelne Schule genau angucken. Und wenn das Infektionsgeschehen an einer Schule es erfordert, dann gibt es natürlich weitergehende Maßnahmen. Und das kann natürlich auch Wechsel- oder Hybridunterricht sein. Wir haben da bloß keine generelle Regelung fürs ganze Land oder für die beiden Städte, sondern wir entscheiden da, wie es so schön heißt, schulscharf.
Da beklagen aber auch zum Teil Elternverbände, dass damit eine genauere Planung wieder nicht möglich ist.
Naja, das ist eben immer der Zielkonflikt. Wenn man eine generelle Regelung trifft, dann hat man zwar eine scheinbare Sicherheit, was die Planung betrifft, aber man bügelt über die Unterschiede zwischen den Schulen einfach drüber. Sie müssen ja sehen, wir haben ganz, ganz viele Schulen. Es ist die Mehrzahl, da haben wir gar kein Infektionsgeschehen. Da gibt es keine infizierte Schülerin und keinen infizierten Schüler. Und da ist auch niemand in Quarantäne. Das ändert sich von den Zahlenverhältnissen natürlich immer. Aber man muss ja begründen, warum man in Schulen Maßnahmen macht, die im Moment und konkret dann vom Infektionsgeschehen gar nicht betroffen sind. Und auf der anderen Seite hat man Schulen, die stark betroffen sind. Da braucht man natürlich konsequentere und härtere Maßnahmen.
Bleiben wir bei den Schulen. Überall werden die Weihnachtsferien etwas vorgezogen auf den Beginn 19.12., nur in Thüringen nicht. Und wenn ich das richtig gelesen habe, auch in Bremen nicht. Warum nicht?
Naja, wir haben ein etwas anderes Modell, was aber im Ergebnis, glauben wir, auf dasselbe hinausläuft und den Eltern noch mehr Flexibilität gibt. Ziel der vorgezogenen Ferien ist ja, dass Kinder und Jugendliche sich in eine Art Selbstquarantäne begeben können, sodass sie sagen, okay, wir gehen raus schon am 19. oder am 18., wenn die Schule vorbei ist. Und wenn wir dann Weihnachten Oma und Opa besuchen wollen, können wir sicher sein, dass wir keine Symptome vorher hatten und dass wir uns nicht angesteckt hatten. Das ist ja der Sinn der Regelung. Und den Gedanken greifen wir auf. Wir sagen bloß, wir wollen die Ferien nicht vorziehen, sondern wir wollen es den Eltern freistellen, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder nicht am 21. und am 22. Das hat einen großen Vorteil bei den Kindern und Jugendlichen, wo der Gedanke der Selbstquarantäne nicht greift. Die können ganz normal in die Schule gehen und da muss nicht extra eine Notbetreuung organisiert werden.
Dann haben wir noch andere Aspekte, die hier zu Diskussionen führen bei den Virologen. Die fragen sich, ob es wirklich eine gute Idee ist, zu Weihnachten jetzt wieder Ausnahmen zuzulassen. Stichwort hier, wird das nächste Spreading-Event, ist das noch in den Griff zu kriegen? Hätte man nicht diese Kontaktbeschränkungen doch auch fortsetzen müssen?
Also zum einen ist es ja jetzt nicht eine generelle Lockerung. Wir haben ja für die Feiertage extra gesagt, nur ein Treffen im engsten Freundes- und Familienkreis. Dafür habe ich mich auch besonders eingesetzt und auf dieser Formulierung bestanden, damit die Zielrichtung ganz deutlich wird. Und dann haben wir bloß geguckt, was ist lebensnah, was lässt sich auch kontrollieren. Kann man es wirklich verhindern, wenn sich jemand dann mit seinen Eltern und seinen Schwiegereltern trifft, sodass es dann schon drei Haushalte sind, was nach den normalen Kontaktbeschränkungen nicht möglich wäre. Und dann haben wir gesagt, nein, wir brauchen eine lebensnahe Regelung. Es muss aber gleichzeitig die Botschaft klar sein, so wenig Kontakte wie möglich und nur der engste Familien- und Freundeskreis, also für Halligalli, an große Fäden ist und Partys ist sicherlich nicht die Zeit.
Es ging gestern ja wohl auch ums Geld. Die Bundeskanzlerin hat schon angekündigt, falls die Pandemieentwicklung auch im kommenden Jahr weitere Beschränkungen nötig macht, kann das nicht mehr allein der Bund zahlen. Zahlen ab Januar die Länder die Corona-bedingten Ausfälle von Betrieben stärker mit, die ja derzeit vielfach vom Bund allein kommen?
Also wir haben gestern erstmal festgehalten, dass wir uns darauf konzentrieren, wie die wirtschaftlichen Hilfen im Dezember finanziert werden und haben gesagt, wir reden noch nicht über die Situation im Januar. Das hat viele, viele Gründe, weil es sich noch nicht genau abschätzen lässt. Wir wissen ja nicht, wie sich die Zahlen entwickeln. Das hat den Grund, dass man jetzt auch nicht unbedingt die Verhandlungen mit der EU-Kommission mit weitergehenden Spekulationen belasten sollte und andere Gründe. Es gab aber keinerlei Vorfestlegung, wie im Eventualfall, dass bestimmte Branchen nach wie vor nicht weiter öffnen können im Januar, wie dann die Kostentragung für wirtschaftliche Hilfen aussieht. Da gab es keine Vorfestlegung. Das diskutieren wir dann, wenn es ansteht. Da spekulieren wir jetzt nicht.
Haben Sie denn eine Idee dazu? Denn Bremen gilt ja nicht gerade als wohlhabend, aber es ist ja durchaus wahrscheinlich, dass es auch Einschränkungen noch im Januar geben muss für einige Bereiche.
Also meine Haltung ist natürlich ganz klar, dass überall da, wo es bundesweit festgelegte, auf Bundesgesetz beruhende Einschränkungen gibt, die letztendlich dann auch eine Art faktischen Anspruch auf wirtschaftliche Unterstützung nach sich ziehen, dass da der Bund in der Pflicht steht. Das kann ja auch gar nicht anders sein.
Zum Beispiel?
Bei bundesweit einheitlichen Regelungen. Naja, wie gesagt, ich will jetzt nicht spekulieren, ob es im Januar mit Einschränkungen weitergeht. Aber wenn wir dann doch zu bundesweiten Fortführungen von Einschränkungen kommen würden, dann wäre natürlich oder würde sich natürlich auch die Frage der wirtschaftlichen Unterstützung wieder auf der Bundesebene stellen. Was ich verstehen kann, ist, dass der Bund sagt, wir können das nicht immer und dauerhaft über Kredite finanzieren. Und da sage ich ganz ehrlich, dann wird sich irgendwann auch die Frage stellen, ob nicht die starken Schulter, die gut durch die Krise gekommen sind, eine Art Solidaritätsbeitrag zur Finanzierung der Corona-Lasten leisten müssen.
Das heißt, da könnten Steuererhöhungen für Vermögende in irgendeiner Form ins Spiel kommen?
Am Ende ist es ja immer so, dass irgendjemand die Rechnung zahlen muss. Und das Stichwort Lastenausgleich bringt das ja ganz gut auf den Punkt. Die Pandemie ist über uns alle, ich sage es jetzt mal so unverschuldet, hereingebrochen. Und trotzdem kommen manche Teile der Gesellschaft, manche Branchen viel besser durch die Krise als andere. Und da ist es ein Gebot der Solidarität, dass es zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen einen Lastenausgleich gibt. Und ja, in unserer modernen Gesellschaft erfolgt er dann zumeist über Geld.
Andreas Bovenschulte, SPD, der Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen. Vielen Dank für Ihre Zeit heute früh.
Herzlichen Dank, Frau Engels.